Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller und einer im wahrsten Sinne des Wortes einfühlsamen Sendung. Wir denken nämlich heute nach über das Fühlen, besser gesagt über die Empathie. Denn die gilt vielen inzwischen als so etwas wie eine menschliche Superkompetenz.
Bei der Empathie geht es darum, achtsam für die Gefühle eines anderen zu sein.
Wir trainieren, wie man Gefühle erkennen und auch verständnisvoll ansprechen kann.
In einem nicht kompetitiven Verhältnis, ohne Wettbewerbsdruck, kann sich Mitgefühl und Altruismus leichter entfalten.
Mittlerweile sind es mehrere Zehntausende Leute auf der ganzen Welt, die bei Google regelmäßig miteinander meditieren.
Well, let me first say, I cannot diagnose Donald Trump, but I would say intense narcissism.
Empathie ist nicht nur die Grundvoraussetzung für seelische Gesundheit, sondern auch für Demokratie. Die Welt aus der Sicht eines anderen sehen.
Das war die Entdeckung der Spiegelneuronen.
Interessant ist, dass auch festgefahrene Situationen durch Empathie oft wieder in Gang kommen.
Und wenn du diese von mir eben angesprochenen Tipps alle beherzigst und mit der Zeit immer und immer mehr verwendest und darauf achtest, wirst auch du zu einer empathischen und verständnisvollen Person. Das verspreche ich dir.
Ist Empathie also tatsächlich der Schlüssel zu einem schöneren Leben, gar zu einer besseren Welt? Oder aber wird die Empathie überschätzt? Birgt der Ruf nach mehr Empathie vielleicht sogar gesellschaftliche Gefahren? Das ist unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe von Sein und Streit. Und mir gegenüber hier im Studio darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen David Lauer, Erkenntnistheoretiker und Philosoph an der Universität Kiel. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Herr Lauer, wir haben es in unserer kleinen Collage eingangs schon gehört. Die Empathie, die scheint heute so etwas wie ein Zauberwort zu sein, beziehungsweise eigentlich müsste man sagen, es gibt eine ganze Wortgruppe, die heute auf sehr viel Interesse stößt. Einfühlung, Achtsamkeit, emotionale Intelligenz, Mitgefühl, Resonanz und eben Empathie. Und gefragt und beworben werden diese Eigenschaften nicht nur mit Blick auf das eigene Privatleben, sondern auch mit Blick auf die Wirtschaftswelt, auf die Unternehmenskultur und eben sogar mit Blick auf die Politik. Wie kann man jetzt diese Konjunktur, dieses große Interesse erklären?
Wenn ich das wüsste, die tieferen Ursachen kann man vielleicht erst aus einem größeren historischen Abstand heraus wirklich beurteilen. Aber wir können feststellen, dass in den letzten Jahren eine Entwicklung stattgefunden hat, die in all den Feldern, die Sie angesprochen haben, irgendwie die Auffassung vertritt, dass die affektive, die emotionale Dimension des Menschseins nicht die Berücksichtigung gefunden hat, die sie verdient, dass das vielmehr in den Vordergrund gerückt werden muss, gerade zum Beispiel in Bezug auf politische Entscheidungsfindungen und überhaupt diese Gefühlsdimension eine stärkere Wichtigkeit bekommen muss. Nicht? Das sind dann zum Beispiel die berühmten gefühlten Wahrheiten. Nicht? Es wird dann also nicht mehr zur vorrangigen Basis politischer Entscheidungen gemacht, ob zum Beispiel in einer bestimmten Gegend wirklich besonders viele Migrantinnen und Migranten leben, sondern entscheidend scheint vielmehr das Gefühl derjenigen zu sein, die dort wohnen, ob das so sei.
Stichwort postfaktisches Zeitalter.
Genau. Und in einem solchen Klima, in dem Emotionen zunehmend in die Rolle derjenigen Fakten einwandern, die für alle Arten von Handeln relevant sind, ist es dann natürlich plausibel zu behaupten, dass die Fähigkeit, die Gefühle anderer wahrnehmen und erspüren zu können, eine fundamentale, wenn nicht die fundamentale Fähigkeit ist, die wir für gesellschaftliches Handeln überhaupt brauchen.
Jetzt ist es natürlich so, dass wir schon ein Problem darin haben, dass mit diesem Wortfeld, das ich vorher aufgemacht habe, sehr verschiedene Eigenschaften und Kompetenzen angesprochen sind. Also sollten wir wahrscheinlich erstmal klären, worüber wir eigentlich genau sprechen. Und ins Zentrum rücken wollen wir eben die Empathie. Jetzt stellt sich die Frage, ist empathisch sein tatsächlich das Gleiche wie mitfühlen?
Das kommt darauf an, wen Sie fragen natürlich. Ne? Also die O-Töne, die wir gehört haben, machen, glaube ich, deutlich, dass viele Menschen das Wort Empathie so verwenden. Dass es eigentlich dasselbe bedeutet wie einfühlsam sein, Mitgefühl zeigen, sich kümmern, Rücksichtnahme, Zuwendung und so weiter. Wenn man das Wort so versteht, dann ist natürlich auch die damit einhergehende Behauptung, dass eine Welt, in der wir mehr Empathie haben, eine bessere Welt wäre, vollkommen richtig. aber auch zugleich total trivial, weil man dann eigentlich nur sagt, dass die Welt besser wäre, wenn die Leute nett zueinander wären. Das kann also nicht die ganze Geschichte sein, denn um diese Weisheit zu erfahren, würden die Leute nicht zu Tausenden in teure Workshops, Coachings, Seminare gehen und Bücher kaufen, Ratgeber, Literatur, die es in riesigen Mengen gibt. Da steckt, glaube ich, also noch ein anderes Versprechen dahinter. Dieses Versprechen ist irgendwie, dass es eben eine besondere Fertigkeit, eine besondere Technik, ein Werkzeug gibt namens Empathie, dass man lernen und üben und trainieren kann und das einem dann in besonderer Weise dabei helfen soll, mit anderen Menschen gut zurechtzukommen. Es gibt allerdings auch keine große Einigkeit darüber, worin diese Fertigkeit besteht. Wenn ich das vielleicht etwas länger erläutern kann, würde ich aber doch sagen, es gibt sowas wie zwei Kerngedanken dabei. Der erste Kerngedanke ist, dass es bei der Empathie darauf ankommt, die Position oder die Perspektive eines anderen einzunehmen, sich vorzustellen, wie es wäre, dieser andere Mensch zu sein. Aber in einer bestimmten Weise, die ganz wichtig ist. Es geht nicht darum, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn man selbst an der Stelle des anderen stünde, sondern es geht darum, sich vorzustellen, wie es für den anderen ist, da zu stehen, wo er steht. Sonst wird keine Empathie daraus, nicht? Wenn ich mit jemandem konfrontiert bin, mit einer Person, die große Prüfungsangst beispielsweise zeigt und ich dann sowas sage wie, also ich weiß gar nicht, was du hast, wenn ich an deiner Stelle wäre, dann ginge es mir prima, weil ich keine Prüfungsangst habe, dann ist das natürlich die lautere Wahrheit, aber das Gegenteil von empathisch. Es geht nicht darum, wie es mir ginge, sondern es geht darum, wie es ihr ginge. Das ist das eine Element. Und das zweite Element in dieser Empathie-Idee ist, dass diese Perspektivenübernahme nicht vorrangig dadurch geschehen soll, dass ich kognitiv, rational, theoretisierend mir überlege, wie es ist, der andere zu sein, sondern dadurch, dass ich mein eigenes Gefühlsleben sozusagen mit ins Spiel bringe, dass ich meine eigene Affektivität wie ein Simulationsmodell benutze, die Gefühle, die die andere Person haben würde, in mir selber wachrufen lasse, in mir selber erzeuge und auf diese Art und Weise tatsächlich das fühle, das nachfühle, einfühle, was diese andere Person fühlt. Das ist die Idee. Um auf Ihre Frage jetzt zurückzukommen, ich würde sagen, wenn man sich das so klar macht, dann sieht man, dass das nicht automatisch damit einhergehen muss, über diese Fertigkeit zu verfügen, dass man am Ende zu der anderen Person irgendwie netter ist.
Weil man dann also so verstanden erstmal sagen muss, dass man sich Gefühle und Befindlichkeit einer anderen Person vergegenwärtigt, sie versteht. Das heißt nicht unbedingt, dass man die Gefühle einer anderen Person zu seinen eigenen macht. Und wenn wir unser Gegenüber richtig verstehen, dann bietet das eben die Chance, wie Sie gerade erläutert haben, angemessen zu reagieren, anteilnehmend zu reagieren. Aber es bietet eigentlich auch die Gelegenheit, das Gegenüber eben, wenn man möchte, sogar an besonders sensiblen Punkten zu treffen, vielleicht sogar zu manipulieren und absichtlich zu verletzen, richtig?
Ja, absolut. Auf eine Formel gebracht, es gibt Mitgefühl und sich kümmern ohne Empathie und es gibt Empathie ohne Mitgefühl und sich kümmern. Nicht? Der erste Fall ist, wenn ich beispielsweise ein kleines Kind tröste, das vor einem Hund Angst hat und schrecklich weint, dann zeige ich Mitgefühl. Aber ich fühle nicht die Angst dieses Kindes, weil ich weiß, dass der Hund völlig harmlos ist. Und ich versuche auch nicht die Angst dieses Kindes. Ich fühle keine Angst. Was ich fühle, ist Liebe, Zuneigung, vielleicht sogar ein Gefühl der Wärme. Also da gibt es keine Gefühlsübereinstimmung oder so, aber trotzdem bin ich zugewandt. Und der andere Fall, ganz wie Sie sagen, die Empathie kann mir vielleicht, wenn diese Technik funktioniert, erfahrbar machen, wie die andere Person sich fühlt und empfindet. Aber das muss ich keineswegs zu gewissermaßen freundlichen oder zugewandten Handlungen benutzen, sondern ich kann eine solche Einfühlung dann auch dazu benutzen, um in strategischer Hinsicht diese Person besonders gekonnt manipulieren zu können, besonders gemein und unauffällig demütigen oder treffen zu können. Die Empathie als solche ist keine Tugend.
Sondern eher eine Fähigkeit zunächst einmal. Können wir also festhalten, ist eine Fähigkeit, ist die Voraussetzung für Mitgefühl, muss nicht automatisch zu wünschenswertem Verhalten führen. Stellt sich aber die Frage, können wir das tatsächlich mit jeder Person gleich gut? Und natürlich können wir es nicht. Als Extremfall können wir vielleicht die Diskussion um deutsche IS-Kämpfer anführen und deren fragliche Rückkehr. Mit Blick auf diese Kämpfer, da gibt es viele, die können und wollen sich in diese Menschen überhaupt nicht hineinversetzen. Woran liegt es also, ob wir uns leicht oder schwer tun im Hineinversetzen?
Die empirische Forschung gibt darauf eine ziemlich eindeutige Antwort. Es fällt uns umso leichter, uns in jemanden einzufühlen oder hineinzuversetzen, je ähnlicher diese Person uns ist. Ja, je weiter weg, je fremder uns jemand wird, desto schwieriger wird das mit der Empathie. Und die Forschung zeigt auch, dass Menschen generell die Tendenz haben, die Ähnlichkeit zwischen sich und den anderen Personen, in die sie sich einfühlen wollen, total zu überschätzen. Letztendlich immer davon auszugehen, dass die anderen ungefähr so ticken wie sie, sich selbst da mehr oder weniger unreflektiert mit reinzubringen. Und dann natürlich muss diese Empathie als Fertigkeit, als Technik meistens misslingen. Außer in den Fällen, die mehr oder weniger trivial sind, weil sozusagen gar nicht in Frage stand, was die andere Person da empfunden hat. Das ist gewissermaßen auch ein großes Problem, ja, und zeigt, dass die Einsetzbarkeit dieser Fertigkeit für bestimmte ethische und politische Fragen einigermaßen begrenzt ist.
Genau, weil entscheidend ist ja auch die Frage, ist tatsächlich die Empathie, das Mitgefühl, immer das richtige Register für die Orientierung unseres Handelns? Und um jetzt mal beim Beispiel zu bleiben, also sollten wir tatsächlich auf Grundlage von Empathie und Mitgefühl jetzt über diese Frage urteilen, ob deutsche IS-Kämpfer nach Deutschland zurückkehren dürfen, ja oder nein?
Meiner Ansicht nach klar nein. Es gab natürlich in der Geschichte der Moralphilosophie immer die Stimmen, die versucht haben, moralisches Urteilen generell auf bestimmte moralische Gefühle, darunter in besonderer Weise das Mitfühlen, zurückzuführen. Aber es gab auch immer Stimmen, die gute Gründe vorgebracht haben, dass wir dieser Richtung nicht folgen sollten. Wie immer man den moralischen Standpunkt definiert, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen zu. Aber ich denke doch, die meisten Menschen könnten sich darauf einigen, dass moralische Urteile immer sowas wie einen Standpunkt der Unparteilichkeit verlangen, einen Standpunkt der Fairness. Da, wo wir moralisch urteilen, müssen wir irgendwie darüber hinausgehen, was uns persönlich nützt oder uns persönlich angenehm wäre und denen, die uns nahestehen. Es erfordert irgendwie, dass wir zumindest versuchen, allen Betroffenen und allen Beteiligten das gleiche Recht, in der gleichen Weise deren Ansprüchen gerecht zu werden. Gerechtigkeit, Fairness, all sowas.
Aber würden Sie sagen, Empathie ist zwingenderweise parteilich?
Das würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, von den verschiedenen Arten und Weisen, die wir ausprobiert haben und die wir kennen, um uns sozusagen einer moralischen Perspektive zu nähern, scheint mir die Empathie von Anfang an diejenige zu sein, die größte Hypothek mit sich rumschleppt. Eben weil wir nicht die Augen davor verschließen können, dass wir in der Regel mit denen empathisieren, die uns nahestehen und nicht mit denjenigen, die aus irgendwelchen Gründen uns fremd sind, die vielleicht unsichtbar sind für uns. Ja. Und um Ihr Beispiel aufzunehmen, mit wem soll ich denn Empathie zeigen? Mit den gefangenen Kämpfern und Kämpferinnen oder mit den Kurden und Kurdinnen, die da bewachen müssen? Oder mit den Opfern und den Nachkommen der Opfer dieser Kämpfer und Kämpferinnen? Vielleicht mit allen, okay, dann empathisiere ich mit allen, dann habe ich völlig widersprüchliche Gefühle, dann fühle ich hier sowas wie große Trauer über Verlust und da fühle ich keine Ahnung was, ja, lass mir dahingestellt, ob ich mich in diese Leute überhaupt einfühlen kann. Dann habe ich eine völlig widersprüchliche Gefühlslage und sagt mir das jetzt, was ich tun soll? Ich würde doch denken, eher nicht. Ja. Am Ende des Tages sehen wir, dass es wenig Sinn hat, solche Entscheidungen auf der Basis von Gefühlsreaktionen treffen zu wollen, sondern wir müssen über ganz andere Dinge reden, über Rechte, über Ansprüche, über Verfahren, über Schuld und Verantwortung und Pflicht und all solche Sachen. Aber das sind keine emotionalen Kategorien.
Im Philosophie-Magazin Sein und Streit ist heute der Philosoph David Lauer zu Gast und unser Thema Empathie. Ist das eine überschätzte Fähigkeit? Herr Lauer, wir haben schon ein wenig sortiert. Empathie als Kompetenz definiert, sich in andere hineinzuversetzen. Und wir sind auch bereits darauf gestoßen, dass empathisches Verhalten nicht immer, nicht automatisch wünschenswerte Effekte zeitigt. Trotzdem wird Empathie heute von vielen als Schlüssel für eine bessere Welt verstanden. Was ist daran berechtigt und was nicht? Das ist die Frage, die wir jetzt weiter vertiefen wollen. Und gestatten Sie mir zu Beginn erst einmal eine historische Frage. Denn bei so auffälligen Ideen und Begriffskonjunkturen ist es meist ganz ratsam, diese auch als Kinder ihrer Zeit zu verstehen. Es liegt also nahe, den aktuellen Ruf nach mehr Empathie, nach mehr gegenseitigem Verständnis auch als Reaktion auf die heute vielfach empfundene und diagnostizierte Gefahr der gesellschaftlichen Zersplitterung zu verstehen. Deshalb also die Frage, stand die Empathie vielleicht schon mal im Zentrum akademischer und auch öffentlicher Aufmerksamkeit, ohne dass wir uns heute aktiv daran erinnern?
Das ist meiner Auffassung nach tatsächlich so und es liegt tatsächlich nahe, das so zu sehen, wie Sie das schon angedeutet haben. Wenn wir uns die Begriffsgeschichte des Wortes Empathie angucken, dann sehen wir, dass es da ganz klar zwei Schwerpunkte gibt, historischer Art, in denen dieser Begriff in besonderer Weise die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das eine ist bei einigen Moralphilosophen im 18. Jahrhundert, die man auch kennt, David Hume und Adam Smith. Die sprechen nicht von Empathie, sondern von Sympathy, meinen aber genau dasselbe damit. Da wird dieser Begriff in Stellung gebracht als Grundbegriff der Moralphilosophie. Und dann an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert taucht dieser Begriff auf einmal wieder massiv auf und wird dort benutzt als Grundbegriff einerseits der Ästhetik, andererseits aber einer grundlegenden psychologischen Theorie darüber, wie Menschen überhaupt andere Menschen verstehen können, eine Verknüpfung, eine Verbindung zu anderen Menschen aufnehmen können. Und es ist auffällig in der Tat, dass in beiden Zusammenhängen die Empathie erklären soll, wie sowas wie sozialer Kitt, wie soziale Gesellschaftlichkeit überhaupt möglich wird. Bei Smith und Hume ist das wunderbar zu sehen, die versuchen zu opponieren gegen die sehr finstere Auffassung von Menschen, die Thomas Hobbes ihnen hinterlassen hat. Nicht? Bei Hobbes ist der Mensch, sehr grob gesprochen, sowas wie ein radikaler, egoistischer Einzelkämpfer, der im Zweifelsfall immer über Leichen geht und deswegen vom Staat gut kontrolliert werden muss. Smith und Hume sagen dagegen, dass es sowas gibt wie eine natürliche Anlage zum Altruismus, eben die
und Sympathie. Zur Kooperation.
Und zur Kooperation, ne? Genau. Und dass das der Grund ist, warum Menschen letztendlich doch moralisch übereinstimmen können und zusammen friedlich leben können. Und bei den Psychologen an der Schwelle zum 20. Jahrhundert ist das wiederum ganz ähnlich. Ja? Auch da soll erklärt werden, wie sowas Grundlegendes wie das soziale Band überhaupt möglich ist. Und es liegt durchaus nahe zu denken, dass diese Frage natürlich genau dann gestellt wird, wo dieses soziale Band irgendwie besonders fragwürdig aussieht und es Entwicklungen gibt, die es als gefährdet dastehen lassen.
Nun haben wir seit einer Weile ja auch mit sogenannten besorgten Bürgerinnen und Wutbürgern zu tun. Und die beanstanden ja öffentlich, dass die etablierte Politik ihre Bedürfnisse nicht mehr richtig verstünde, nicht mehr richtig vertrete. Und sie fordern natürlich, dass sich das ändert. Und da berühren wir vielleicht noch eine andere schwierige Dimension der Forderung nach mehr Empathie. Denn sollten wir tatsächlich davon ausgehen, dass allein die Tatsache, dass ein Bedürfnis öffentlich geäußert, öffentlich artikuliert wird, auch schon Grund genug sein sollte dafür, dass man diesem Bedürfnis tatsächlich auch nachkommt, es befriedigt?
Das ist ein sehr interessanter und sehr spannender Punkt. Meine Auffassung dazu ist klar, das ist nicht der Fall. Ich glaube, dass diese Idee, dass ein Gefühl schon allein dadurch, dass es gehabt wird, der Gegenstand von Respekt sein muss, dass dieser Idee eine falsche Auffassung davon unterliegt, was Gefühle sind und welche Rolle sie in der Konstitution oder Verfasstheit des Menschen spielen. Es gibt diese Tendenz, Gefühle als etwas aufzufassen, was irgendwie in uns drinnen passiert, und zwar so, dass es uns überkommt wie irgendein Naturunwetter oder sowas. Man kann nichts dagegen machen und man hat eigentlich auch nichts damit zu tun. Das überfällt mich und dann fühle ich mich halt so.
Wie ein Gewitter.
Ja, wie ein Gewitter, und da kann ich auch nichts dafür. Und natürlich haben Gefühle ein Stück weit diese passive, affektive Qualität. Aber sie haben auch eine ganz andere Seite. Sie sind auch eingebunden in unser intentionales und rationales Sein zur Welt. Das heißt, Gefühle erschließen die Welt auf eine affektive Weise, aber sie eröffnen uns die Welt, und das können sie angemessen oder unangemessen und rational oder irrational, treffend oder fehlgehend tun. Wir wissen das auch alle. Wir wissen, dass es unbegründete Eifersucht gibt und grundlosen Hass und so weiter. Es heißt, irgendwie dieser Dimension des auch für seine Gefühle verantwortlich Seins auszuweichen und sich auch darin ein Stück zu verobjektivieren, wenn man so tut, als könne man einfach nur sagen, naja, so empfinde ich das nun mal und nimm das hin, respektiere das, ich kann da ja nichts dran machen. Nein, so ist das nicht. Wie sich eine Situation anfühlt, hängt davon ab, wie man über sie denkt und was man über sie weiß. Das ist nicht einfach das Hinnehmen eines passiven Zustands, sondern etwas, was man aktiv gestalten kann. Und insofern glaube ich, dass mit der Gefühlsfähigkeit eine besondere Art auch durchaus von Verantwortung einhergeht, seine Gefühle in der Gesamtheit seiner Weltauffassung auch zu reflektieren, zu bewerten, zu kultivieren oder eben auch zu verändern. Genauso wie auch die eigenen Meinungen. Nicht? Da sagt man ja auch nicht, diese Meinung habe ich nun mal, dabei belasse ich es, sondern jeder würde einsehen, die meisten Menschen würden einsehen, dass es ihre Aufgabe ist, ihre Meinung zu verbessern, zu korrigieren, wo nötig, anzupassen. Aber mit den Gefühlen ist das, glaube ich, nicht großartig anders.
Die Verantwortlichkeit für die eigenen Bedürfnisartikulationen und die Frage, ob die angemessen sind oder nicht, die bleibt also bei den Artikulierenden. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Perspektive. Ich frage mich aber, ob man nicht trotzdem auch noch eine andere Dimension mitbedenken muss, denn es gibt ja relativ viele wichtige Beispiele für Gruppen, die über sehr lange historische Zeiträume dafür gekämpft haben, Verständnis dort herzustellen, wo eben lange keines war. Also denken wir zum Beispiel an die Frauenbewegung, die versucht hat, männlichen Paternalismus sichtbar zu machen, das noch immer tut. Oder denken wir an die queere Bewegung, die versucht, Verständnis für die eigenen Lebensweisen herzustellen. Und so betrachtet ist eine Demokratie natürlich darauf angewiesen, dass die Gesellschaft Menschen in ihren begründeten Bedürfnissen tatsächlich auch Anerkennung zukommen lässt, also sich tatsächlich in die Lage dieser Menschen hineinversetzt und bestehende Missachtungsstrukturen zum Beispiel ausräumt. Denn, damit muss man ja eigentlich auch noch dazu sagen, wo eben kein gesellschaftliches Verständnis, da auch nur selten gerechtes Recht.
Dem stimme ich absolut zu. Ich würde aber fragen wollen, ob wir das, was Sie jetzt beschrieben haben, über den Weg der Empathie am besten erreichen. Ich möchte am Schluss gerne auf ein Wort zurückkommen, das Sie benutzt haben, nämlich Anerkennung. Ich glaube, Anerkennung ist was fundamental anderes als Empathie.
Aber ist Anerkennung nicht auf Empathie angewiesen?
So könnte es scheinen. Ich glaube aber, das ist genauso wenig notwendigerweise der Fall, wie die Einnahme einer moralischen Haltung zu jemandem unbedingt auf Empathie angewiesen ist. Die Phänomene, die Sie beschreiben, die sind ja in meinen Augen sehr interessant. Vielleicht kann ich die benutzen, um zu erklären, was ich an der Empathie in der Tendenz problematisch finde. Die Sache an der Empathie ist, dass sie einseitig ist, dass sie nicht auf Gegenseitigkeit ausgerichtet ist. Ja? Wenn ich mich in jemanden einfühle, dann kann ich das tun, ohne diese Person zu fragen. Es ist gewissermaßen etwas, was hinter ihrem Rücken stattfinden kann. Die muss nicht um ihr Einverständnis gebeten werden, die muss sich auch nicht dazu äußern. Sie wird sozusagen von innen ausgekundschaftet. Das Empathisieren hat insofern auch immer etwas Paternalistisches. Es hat immer was damit zu tun, dass jemand von mir, ohne einen offenen Austausch darüber notwendigerweise zu führen, zu einem Erkenntnisobjekt gemacht wird. Und darin steckt immer die Gefahr einer Entmündigung. Das wissen wir auch, weil wir alle die Situation kennen, dass wenn jemand zu uns sagt, ich weiß genau, wie du dich fühlst, dass aus dem Mund der richtigen Person eine Quelle großen Trostes und großen Zuversicht sein kann. Aber aus dem Mund der falschen Person derselbe Satz eine Zumutung, eine Übergriffigkeit, eine Respektlosigkeit bedeutet. Dann will man sagen, einen Dreck weißt du. Und genau das, interessanterweise, zeigt sich, glaube ich, mehr oder weniger uneingestanden in diesen Forderungen, die von allen möglichen, tatsächlich mit voller Berechtigung vorgebrachten Claims von solchen Opfergruppen vorgebracht werden. Da zeigt sich nämlich das Interessante, in meinen Augen fast paradox, dass da einerseits Empathie eingefordert wird, zugleich aber die Möglichkeit der Empathie negiert wird und zurückgewiesen wird, weil wir da zunehmend die Haltung haben, dass die Vertreterinnen und Vertreter dieser Gruppen darauf bestehen, dass man sich in sie unmöglich einfühlen kann. Nur wir, die Betroffenen selbst, können artikulieren, was uns geschehen ist und wie es uns geht. Niemand anders kann das tun. Niemand anders darf sich auch nur anmaßen, für uns zu sprechen, weil ja nur wir die entsprechenden Gefühle gehabt haben. Nur wir können authentisch darüber reden.
Ich glaube, wenn man so argumentiert, dann läuft man ein bisschen Gefahr, zu verwechseln zwischen Erfahrungen, spezifischen Erfahrungen, die vielleicht tatsächlich nicht in gleicher Weise von anderen behauptet werden können, und ähnlichen Gefühlen, die parallelisiert werden können. Wenn es jetzt zum Beispiel um das Verhältnis von Männern und Frauen geht, dann kann man vielleicht gewisse Erfahrungen tatsächlich nicht gemacht haben, wenn man Mann ist, oder nicht gemacht haben, wenn man Frau ist. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht hineinversetzen kann. Nicht zwingenderweise.
Diese Auffassung finde ich zustimmungsfähig, aber das scheint mir nicht die Auffassung zu sein, die sich überall noch zeigt. In vielen Fällen sehe ich die Haltung, dass sozusagen die Möglichkeit dieses Verstehenkönnens tatsächlich bestritten wird. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass mir scheint, dass sich darin zeigt, dass was wir eigentlich brauchen an dieser Stelle und was die Leute eigentlich auch fordern, was anderes ist als Empathie. Was sie fordern ist, und jetzt komme ich wieder auf ihren Begriff zurück, ist Anerkennung. Anerkennung ist aber, glaube ich, was anderes als Empathie. Anerkennung hat nämlich eine reziproke Struktur. Anerkennung setzt voraus, dass wir uns als Ebenbürtige auf Augenhöhe begegnen und uns gegenseitig mit Ansprüchen konfrontieren und versuchen, den Ansprüchen des oder der anderen gerecht zu werden. Das ist aber eine andere Struktur als dieses letztendlich immer von oben nach unten und von einem einseitig zum anderen gehende sich einfühlen. Und man müsste eben auch ganz andere Begriffe aufrufen und andere Formate wählen, um eine solche reziproke, ebenbürtige Struktur zu beschreiben. Nämlich zum Beispiel Anerkennung oder Dialog oder Diskurs oder Argument. Aber dann sind wir in der charakteristischen Weise plötzlich wieder weg vom Fühlen.
Lassen Sie uns abschließend wenigstens noch kurz auf ein anderes Feld zu sprechen kommen, nämlich die Wirtschaft. Unsere Ökonomie, die beruht ja auf Konkurrenzverhältnissen, und die Sozialpsychologie hat eben interessanterweise herausgefunden, dass sich empathisches Verhalten außerhalb von solchen Konkurrenzverhältnissen viel leichter entfalten kann. Wenn jetzt also in großen Unternehmen wie zum Beispiel Google gemeinsam meditiert wird, man gemeinsam Achtsamkeitsübungen macht, ist es dann ein Schritt in die richtige Richtung oder ist das eigentlich nur Augenwischerei?
Das kommt ein bisschen auf den Standpunkt an. Man könnte natürlich sagen, wenn das dazu führt, dass irgendwelche Menschen sich besser fühlen, dann kann das ja nicht wirklich etwas Schlechtes sein. Und ich bin auch gerne bereit, das genauso zu sehen. Aber wenn jetzt tatsächlich im Sinne dieses neuen Glaubens an die Macht der Empathie, wenn gefragt wird, ob das wirklich ein erkennbarer Schritt im Hinblick auf eine bessere Welt ist, dann würde ich sagen, das erscheint mir doch einigermaßen naiv. Das ist vielmehr dann in meinen Augen die Bestätigung dessen, was wir diskutiert haben, nämlich dass die Empathie als solche eine Technik, eine Fertigkeit ist, aber eben noch keine Tugend, weil sie sich zu allen möglichen Zwecken einsetzen lässt. Man sieht das, ich habe ein bisschen rumrecherchiert an den Titeln der Bücher, in denen Empathie eine Rolle spielt, die aus dem Wirtschaftsbereich kommen. Nicht? Da geht es immer letztendlich darum, dass Empathie, der Empathiefaktor, der Empathieeffekt, die Untertitel heißen immer, wie sie reich werden, indem sie Empathie einsetzen, wie sie ihr Unternehmen führen, indem sie Empathie einsetzen. Und zu glauben, dass es den Konzernen, die sowas anbieten und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Sinne schulen, um was anderes geht als die Maximierung ihrer Profite und möglicherweise die möglichst reibungslose Weiterführung ihrer Geschäfte, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen.
Herzlichen Dank, David Lauer, für dieses im besten Sinne verständige Gespräch über die Frage: Empathie, ist das eine überschätzte Fähigkeit? Genauso wie wir mit der Empathie erstmal nur positive Dinge verbinden, tun wir das auch mit dem Wort Entwicklung. Kinder, Projekte, Wirtschaften, ja sogar ganze Kulturen sollen sich entwickeln, gedeihen, zur Blüte kommen. Die Idee der Entwicklung ins Politische gewendet, birgt allerdings auch die Gefahr, dass diejenigen, die als höher entwickelt gelten, denjenigen, die als unterentwickelt gelten, vorschreiben, was zu tun richtig sei. Das sogenannte Entwicklungsparadigma ist eines der wirkmächtigsten Ideen in der internationalen Zusammenarbeit des 20. Jahrhunderts gewesen. Die Kritik an ihm ist nicht neu, aber jetzt lernen wir einen Denker kennen, der meint, wir müssen die Idee der Entwicklung ganz überwinden. Sophia Bonnenberg hat für uns den kolumbianisch-US-amerikanischen Anthropologen Arturo Escobar getroffen.
Arturo Escobar trägt eine Brille mit schwarzem Rahmen und ein Kragenhemd, das er nicht in die Hose gesteckt hat. Seine langen hellgrauen Haare sind leicht gewellt und fallen locker auf seine Schultern. Er ist 67 Jahre alt, weltweit als Anthropologe und Entwicklungskritiker bekannt und lehrt als Professor an der University of North Carolina in den USA, wo er auch promoviert hat. Begonnen hat er seine akademische Laufbahn mit einem Chemiestudium und einem Master der Ernährungswissenschaften. Wie er von Ernährung zur Entwicklungskritik kam?
Ich habe gemerkt, dass der Hunger in der Welt nicht einfach mit dem Mangel an Nahrungsmitteln zu tun hat, sondern mit einem wirtschaftlichen, politischen und sozialen Problem. So kam ich zum Thema Entwicklungspolitik. Als ich anfing, mich mit der Idee der Entwicklung zu beschäftigen, habe ich gemerkt, dass es nicht nur darum geht, dass Lateinamerika arm ist und sich entwickeln muss. Der Entwicklungsdiskurs ist wie ein Apparat, der Lateinamerika mit Kategorien der kapitalistischen, patriarchalen, westlichen Welt erfunden hat.
International bekannt geworden ist Escobar mit den beiden Büchern »Die Erfindung der Dritten Welt« aus dem Jahr 1996 und mit »Die Erfindung der Entwicklung« von 2014. Darin analysiert er, wie internationale Institutionen und die Regierungen der Industriestaaten den Entwicklungsdiskurs als Herrschaftsinstrument gegenüber ärmeren Ländern verwenden. Dabei zeige sich, dass Entwicklung als unilinearer Prozess verstanden wird, der überall auf der Welt nach einem vergleichbaren Schema abläuft, wobei am Ende dieses Prozesses die hochentwickelte Industriegesellschaft nach westlichem Vorbild steht. Die erste radikale Kritik am vorherrschenden Entwicklungsparadigma in Lateinamerika kam von Seiten der sogenannten Dependenztheorie in den 60er und 70er Jahren. Ihr zufolge sind nicht in erster Linie wirtschaftliche, soziale und politische Faktoren innerhalb der Länder für ihre Unterentwicklung verantwortlich, sondern ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von den westlichen Industrieländern. Zum Beispiel hätten die Kredite von Weltbank und Internationalem Währungsfonds einen wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeitsstrudel in Gang gesetzt. Heute, meint Escobar, muss man aber noch einen Schritt weiter gehen.
Die Dependenzdebatte war eine starke Gegenantwort zur kapitalistischen Entwicklung und zur liberalen Modernisierungstheorie von Seiten der USA, Europa und der Weltbank. Aber die Dependenztheorie hielt weiter an der Entwicklung an sich fest, an der sozialistischen statt kapitalistischen Entwicklung.
Escobar spricht deshalb nicht von alternativer Entwicklung, sondern von Alternativen zur Entwicklung. Die seien zum Beispiel bei sozialen Bewegungen, lokalen Kulturen und indigenen Völkern zu finden.
Es geht nicht um Alternativen innerhalb des Paradigmas, sondern außerhalb des Paradigmas. Heute wissen wir, dass das Konzept des Buen Vivir, des guten Lebens, eine Alternative zur Entwicklung ist. Deshalb wird es auch als neues Paradigma bezeichnet. Die Staaten haben es rekolonialisiert und jetzt steht es in Bolivien und Ecuador in der Verfassung.
Das Buen Vivir, zu Deutsch das gute Leben, ist ein Konzept der indigenen Andenvölker, das auf ein Leben im Einklang mit der Natur abzielt und Kategorien wie Wirtschaftswachstum und Fortschritt in Frage stellt. Escobar fordert keinesfalls, diese Art von Konzepten in die ganze Welt zu exportieren, sondern er träumt von einer Welt der Vielfalt und Diversität. Vom Pluriversum statt vom Universum.
Die indigenen Völker, lokalen Gemeinden und sozialen Bewegungen sind uns weit voraus dabei, zivilisatorische Veränderungen zu denken. Ich nenne es das Pluriversum, eine Welt, in der es viele Welten gibt, wie die Zapatisten sagen. Das heißt nicht, dass die Universitäten, Institutionen und Staaten unwichtig sind, aber sie sind unzureichend und müssen sich stärker mit der Natur und mit den lokalen Völkern verbinden, um wirklich einen Beitrag zu den Veränderungen zu leisten.
Kritiker werfen den Vertretern des Post-Development-Ansatzes vor, lokale Kulturen und Gemeinschaften zu romantisieren und alles Westliche und Moderne zu dämonisieren. Escobar schlägt deshalb vor, die Welten zu verbinden. Aber dafür müssten die durch das westliche Entwicklungsparadigma zerstörten Welten wieder aufgebaut werden.
Wir können nicht einfach die Vergangenheit löschen und von vorne anfangen. Wir haben 500 Jahre Zerstörung unserer Welten hinter uns. Bei dieser schmerzhaften Geschichte müssen wir anfangen, diesen Schmerz und die Hoffnungslosigkeit in Autonomie und Hoffnung zu verwandeln.
Fortschritt beginnt da, wo Entwicklung endet, meint der kolumbianisch-US-amerikanische Anthropologe Arturo Escobar. Ein Beitrag von Sophia Boddenberg. Ja, war das nun verhältnismäßig oder nicht, was der Bundesfinanzhof da diese Woche entschieden hat? Geurteilt hat er nämlich, dass der globalisierungskritischen Organisation ATTAC der Status der Gemeinnützigkeit abzusprechen ist. Gemeinnützige Organisationen sind in Deutschland steuerbegünstigt. Es geht also um richtig viel Geld. Und zur Begründung heißt es, ATTAC fördere nicht das Gemeinwohl, sondern beeinflusse die politische Willensbildung und die öffentliche Meinung im Sinne eigener Auffassungen. Was aber genau ist Gemeinnützigkeit überhaupt und wird diese Idee hier richtig ausgelegt? Das fragt sich jetzt Eva-Marlene Haussteiner im Philosophischen Wochenkommentar.
Die Entscheidung des Bundesfinanzhofes, ATTAC als nicht gemeinnützig einzustufen, ist an sich rein fiskalischer Natur. Doch die deutsche Abgabenordnung, genau gesagt § 52, hat es aus politikphilosophischer Perspektive in sich. Gemeinnützig sei eine Organisation nämlich dann, wenn ihre, Zitat, Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Worin aber besteht die Förderung der Allgemeinheit? Die Idee, dass sich Politik am Gemeinwohl orientieren soll, durchzieht das politische Denken seit Platon. Umstritten ist aber erstens, wer dieses Gemeinwohl erkennen und gestalten kann. Eine Elite von Experten, wie eben bei Platon, der Fürst oder die Bürgerinnen und Bürger. Zweitens wird anhaltend darüber debattiert, wie dieses Gemeinwohl inhaltlich zu bestimmen sei. Geht es um Wohlstand, Sicherheit, Freiheit oder um die Zufriedenheit von manchen, vielen oder allen? Besonders zentral ist die Idee des Gemeinwohls für das republikanische Denken. Eine Tradition, die nicht zuletzt an Aristoteles anschließt. Hier steht das Gemeinwohl dem liberalen Begriff des Interesses gegenüber. Das Gemeinwohl erschöpft sich eben nicht darin, Wünsche und Bedürfnisse von Individuen zu erfüllen. Es ist aber auch nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem, was der englische Utilitarist Jeremy Bentham als Gesamtnutzen bezeichnete, also dem größtmöglichen Glück der größtmöglichen Zahl an Personen. Das Gemeinwohl ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Gemeinschaft selbst ist von Wert. Hier nämlich können die Bürgerinnen und Bürger frei agieren, hier können sie politisch aktiv sein. Teil des Gemeinwohls ist also auch die Vitalität des Gemeinwesens selbst. Sicherheit und Wohlstand spielen dabei durchaus eine Rolle, aber Gemeinwohl schließt eben auch ein, dass es nicht nur um die Wünsche der Einzelnen, um Partikularinteressen geht, so der republikanische Tenor. Den einen Gemeinwohlbegriff gibt es also nicht. Aber es gibt eine starke Denktradition, die auf die Aktivität mündiger Bürgerinnen und Bürger abstellt, mit anderen Worten auf Zivilgesellschaft. In liberalen, pluralistischen Demokratien ist dieses Gemeinwohl nun besonders spannungsreich. Auf der einen Seite steht die Meinungs- und Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger, die gefördert werden soll. Auf der anderen Seite ist da die Idee eines freien Spiels der Kräfte, also der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, die um die Zustimmung und Stimmen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger werben. Welche Organisationen sind also besonders förderungswürdig durch den Staat? Und wie verhindert der Staat gleichzeitig, dass er bestimmte Einzelinteressen zu sehr privilegiert? Die politische Willensbildung ist laut Grundgesetz zentrale Rolle der Parteien. Aber wie ist es mit der Meinungsbildung oder noch fundamentaler, der politischen Bildung? Der Rechnungshof argumentiert, dass ATTAC ein Partikularinteresse erfüllt und nicht dem Gemeinwohl dient. Die Unterscheidung zwischen beiden ist aber notorisch schwierig. Um einen finanzschweren Lobbyverein scheint es sich bei ATTAC nicht zu handeln. Aber natürlich werden recht konkrete politische Projekte vertreten. Das gilt aber auch für viele andere NGOs. Ist ATTAC also eher als Einrichtung einzuordnen, die die Bürgerinnen und Bürger zugunsten eines über alle Zweifel erhabenen, für die Allgemeinheit wichtigen Anliegens, etwa für den kritischen und klugen Umgang mit der Globalisierung, aktiviert? Oder ist sie eine Interessen- und Lobbygruppe wie jede andere? Oder aber erfüllt sie das Kriterium der Gemeinnützigkeit schon allein dadurch, dass sie die zivilgesellschaftliche Sphäre belebt, also Bürgerengagement fördert? Wie der Staat eine lebendige Zivilgesellschaft fördern kann, ohne eine einzelne Agenda zu privilegieren, scheint wie die Quadratur des Kreises. Man darf aber zweifeln, ob die Beendigung des Schutzes von Organisationen wie ATTAC, die ja eine Vielzahl von Menschen politisch aktivieren und auch bilden, wirklich der richtige Weg ist.
Ist es im Sinne des Allgemeinwohls, wenn der Staat über den Geldhahn Einfluss auf die Zivilgesellschaft nimmt? Eine Frage, die bleibt. Eva-Marlene Haussteiner mit ihrem Kommentar zur jüngst aberkannten Gemeinnützigkeit von ATTAC. Und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.